Stell dir mal vor, du stehst in so einem, also in einem fensterlosen Raum, tief unten im Keller von einem richtig großen Krankenhaus.
Die klassische Kulisse für sowas.
Genau. Und vor dir ragt diese massive Reihe aus grauen Schaltschränken auf. Weißt du, so richtig dicker Stahl. Von außen sieht alles absolut perfekt aus. Da ist kein Staub, da rüttelt nichts. Und da ist so ein kleines Lämpchen auf der Frontplatte, das leuchtet beruhigend grün.
Das beruhigende grüne Licht, ja. Das Signal für alles ist in Ordnung.
Exakt. Alles signalisiert ihr, dass das System läuft. Aber drinnen, also völlig unsichtbar hinter diesem zentimeterdicken Stahlblech, da frisst sich gerade ein winziger, mikroskopisch kleiner Blitz durch eine Kunststoffisolierung.
Und das passiert ja nicht nur einmal, sondern...
Richtig, hunderte Male pro Sekunde. Es ist ein extrem schleichender Prozess, einer, der total im Verborgenen wütet. Und naja, in wenigen Wochen wird das komplette Stromnetz von diesem Krankenhaus lahmlegen.
Wahnsinn. Und es gibt keine Vorwarnung?
Keine Vorwarnung. Da gibt es keinen Hollywood-Knall, bis es halt einfach zu spät ist.
Und weißt du, das ist genau die unheimliche Realität unserer elektrischen Infrastruktur heutzutage. Sie ist quasi das unsichtbare Rückgrat unserer gesamten modernen Zivilisation.
Oh ja, total. Egal, ob das jetzt Rechenzentren sind
Oder Ampelanlagen?
oder eben die lebenserhaltenden Maschinen auf so einer Intensivstation. Wir verlassen uns alle völlig blind darauf, dass dieses grüne Lämpchen da die Wahrheit sagt.
Ja. Aber die Physik, die lässt sich halt nicht von irgendwelchen Gehäusen oder Statusanzeigen täuschen, oder?
Eben nicht. Wenn Materialien da unter Hochspannung stehen, dann arbeiten mechanische und auch elektrische Belastungen ununterbrochen gegen sie. Jeden einzelnen Tag.
Und das bringt uns direkt zu unserer heutigen Mission für diese ausführliche Analyse. Wir haben uns nämlich so richtig tief in die technische Forensik von elektrischen Schaltgeräten eingegraben.
Da waren wirklich faszinierende Quellen dabei.
Absolut. Aber, und das ist jetzt der springende Punkt für unseren heutigen Deep Dive, wir vollziehen hier einen kompletten Perspektivenwechsel. Wir schauen uns nämlich nicht primär die klassischen Ursachen an.
Genau, also nicht diese typische Frage, welcher Einkäufer hat jetzt das billige Bauteil bestellt oder welcher Monteur hatte vielleicht einfach einen schlechten Tag.
Ja. Das ist ja meistens nur so ein historisches Fingerzeigen im Nachhinein.
Richtig.
Das bringt uns ja analytisch nicht weiter. Wir schauen uns stattdessen die sogenannten Ausfallmodi an. Also wir analysieren wirklich den exakten physikalischen und vor allem messbaren Zustand des Versagens.
Wie genau sich der Tod eines Systems in der physischen Welt manifestiert, sozusagen.
Ganz genau. Warum ist dieser Perspektivenwechsel denn so enorm wichtig aus deiner Sicht?
Also, das ist absolut essentiell, weil es uns einfach aus diesem Bereich der Spekulation herausholt. Wenn man nur fragt, warum ist das kaputt gegangen, verliert man sich extrem schnell in Hunderten von Variablen.
Ja, klar, tausende Möglichkeiten.
Eben. Die Analyse von Ausfallmodi hingegen, die liefert uns harte, kühle Metriken. Ein Ausfallmodus ist das messbare Symptom. Wir kategorisieren ganz strikt, wie die Anlage physisch versagt.
Also sowas wie mechanische Blockaden oder so.
Genau. Oder schmelzendes Kupfer. Oder halt versagende Isolierung. Wenn wir dieses spezifische Symptom ganz genau verstehen, können wir den Prozess sozusagen zurückverfolgen.
Und dann kann man das wahrscheinlich auch verhindern, oder?
Exakt. Vor allem können wir Sensoren entwickeln, die genau dieses spezifische Fehlerbild in Zukunft erkennen. Und zwar bevor es eskaliert. Das ist echt der Unterschied zwischen wildem Raten nach einem Crash und echter präventiver forensischer Wissenschaft.
Okay, lass uns das doch mal auf die mechanische Ebene herunterbrechen. Wenn wir akzeptieren, dass Katastrophen eigentlich nie aus dem Nichts kommen,
was sie ja nie tun.
Ja, sie haben immer einen physischen Vorlauf. Aber wie fängt das an? Denn ganz ehrlich, wenn ich mir so einen massiven Kupferschalter ansehe, der ja eigentlich für Jahrzehnte gebaut ist,
Die sehen extrem massiv aus, ja?
da frage ich mich, echt, wie kann da überhaupt ein schleichender Fehler entstehen? Ich meine, Kupfer rostet ja nicht einfach mal so über Nacht durch.
Das ist eine sehr gute Frage, denn auf den ersten Blick wirken diese Anlagen wirklich so, als wären sie für die Ewigkeit gebaut.
Richtig massiv halt.
Aber der schleichende Verfall, der beginnt oft schon bei ganz winzigen, mikroskopischen Abweichungen in der Fertigung oder der Montage.
Hast du da mal ein Beispiel für uns?
Ja, nehmen wir ein sehr anschauliches Beispiel aus der Praxis. Die Bearbeitung von Sammelschienen.
Sammelschienen, das sind diese dicken Kupferstangen, oder?
Genau, das sind diese dicken, oft daumendicken Kupfer- oder auch Aluminiumträger, die den Hauptstrom im Schaltschrank verteilen. Man könnte jetzt ganz naiv denken, ach, Kupfer leitet Strom, völlig egal, ob das Teil gerade ist oder vielleicht einen Knick hat.
Warte mal. Wenn Kupfer so ein exzellenter Leiter ist, warum sollte ein einfacher mechanischer Knick in so einer Schiene dann plötzlich ein Problem für den Stromfluss darstellen?
Weil sich die Struktur verändert.
Aber der Strom fließt doch einfach durch die Kurve weiter, oder nicht? Ist doch wie Wasser im Schlauch.
Und genau da legt der physikalische Trugschluss. Stell dir mal vor, jemand biegt so eine dicke Kupferschiene mit unpräzisem Werkzeug. Oder vielleicht sogar einfach per Hand auf der Baustelle.
Okay.
An der Außenseite von dieser Biegung wird das Material ja extrem gedehnt.
Ja.
Und an der Innenseite wird es gestaucht.
Ja, das leuchtet ein.
Auf mikroskopischer Ebene reißt du dabei aber die kristalline Struktur des Kupfers richtig auf. Es entstehen ganz winzige Mikrorisse und total unebene Kontaktflächen im Inneren.
Ah.
Wenn du nun hunderte oder sogar tausende Ampere Strom durch diese beschädigte Struktur jagst, dann erhöht sich ganz genau an dieser Biegestelle der elektrische Widerstand.
Ah, okay. Und wo der Widerstand steigt, da entsteht Hitze. Das ist ja einfache Schulphysik.
Exakt. Der Strom staut sich quasi an diesen Mikrorissen. Es entsteht ein thermischer Hotspot.
Und das fällt am Anfang gar nicht auf?
Überhaupt nicht. Das System funktioniert am ersten Tag, vielleicht sogar im ersten ganzen Jahr, völlig problemlos. Aber durch diese ständige, unsichtbare Hitzeentwicklung an dieser einen Biegung, da oxidiert das Kupfer dann ganz langsam.
Oh, und das macht's dann schlimmer?
Ja, die Oxidation erhöht den Widerstand noch weiter. Und was passiert bei mehr Widerstand?
Noch mehr Hitze.
Ganz genau, noch mehr Hitze. Das ist eine klassische positive Rückkopplungsschleife. Irgendwann schmilzt dir an dieser Stelle dann buchstäblich das Material weg.
Krass. Nur weil jemand die Schiene am Anfang mal etwas schief gebogen hat?
Richtig. Um genau das zu verhindern, nutzen moderne Fertigungen heute hochpräzise, und jetzt kommt ein tolles deutsches Wort, Sammelschienenbearbeitungsmaschinen.
Sammelschienenbearbeitungsmaschine. Was für ein Begriff.
Ja, herrlich, oder? Diese Anlagen biegen und stanzen das Kupfer mit perfekt berechnetem hydraulischem Druck. So bleibt das Kristallgitter des Metalls völlig intakt und es können gar keine Hotspots entstehen.
Das ist also Prävention auf molekularer Ebene sozusagen.
Genau, so kann man das sagen.
Das ist faszinierend, weil es uns einfach zeigt, wie unerbittlich die Physik da ist. Aber wir wissen ja beide, nichts ist perfekt. Also Material ermüdet ja trotzdem.
Natürlich.
Vibrationen in so einer Fabrik, die lockern über die Jahre wahrscheinlich auch die allerbesten Schrauben. Wenn diese Fehler sich also dann manifestieren, wie sehen sie dann aus?
Da gibt es eine relativ klare Unterteilung.
Genau, die Ingenieurspraxis unterteilt das in unseren Quellen ja grob in 6 Hauptkategorien. Die Big Six des Systemversagens, wenn man so will.
Die berühmt-berüchtigten Big Six.
Ja. Und ich schlage vor, wir fangen bei den Fehlern an, die eigentlich am heimtückischsten sind. Den mechanischen und den steuerungstechnischen Ausfallmodi.
Sehr gute Idee. Das sind nämlich die Ausfälle, die von außen oft völlig unsichtbar bleiben. Zumindest bis jemand den Knopf drückt und es drauf ankommt. Ein ganz klassisches Problem ist da mechanisches Versagen bei Schützen.
Da müssen wir kurz einhaken für alle, die jetzt nicht jeden Tag Schaltschränke verdrahten. Ein Schütz, also was genau macht das Teil? Das ist ja im Grunde kein normaler Schalter, den ich mit der Hand an der Wand umlege, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ein Schütz ist ein elektromagnetisch betätigter Schalter. Der ist speziell dafür gebaut, sehr hohe elektrische Lasten zu schalten. Stell's dir am besten wie ein gigantisches, richtig schweres Relais vor.
Okay.
Wenn da der Strom fließt, dann zieht ein Elektromagnet einen massiven Metallanker an. Und dann knallen da diese dicken Kupferkontakte aufeinander, um den Hauptstromkreis für, sagen wir mal, einen richtig großen Motor oder eine Maschine zu schließen.
Das klingt nach ziemlich brachialer Gewalt, wenn die da so aufeinander knallen.
Das ist es auch. Und genau hier entsteht der Ausfallmodus. Wenn diese Kontakte aufeinander prallen, dann prellen die auf mikroskopischer Ebene oft noch ein paar Mal zurück, bevor sie dann wirklich fest aneinander anliegen.
Wie so ein Flummi, der ausfedert.
Ja, ein sehr harter Flummi. Und in diesen Millisekunden dieses Prellens, da entsteht ein winziger Lichtbogen zwischen den Kontakten. Die Oberfläche von dem Metall schmilzt für den Bruchteil einer Sekunde auf und kühlt dann sofort wieder ab.
Oh, warte. Verstehe ich das richtig? Das bedeutet, Diese Kontakte schweißen sich durch diesen Funken buchstäblich selbst zusammen.
Ganz genau. In der Fachsprache nennt man das Mikroverschweißung.
Krass.
Und wenn nun die Steuerung der Anlage sagt, Maschine abschalten, dann fällt der Elektromagnet zwar ganz normal ab, aber die Kontakte kleben durch diese Verschweißung weiterhin fest zusammen. Die Mechanik erreicht ihre Endlage einfach nicht mehr.
Das ist wirklich furchterregend. Das heißt ja, das System gaukelt mir vor, alles sei in bester Ordnung.
Richtig.
Die Steuerung hat den Abschaltbefehl gegeben, das rote Lämpchen an der Tür leuchtet vielleicht sogar und sagt aus. Aber in der physischen Realität ballert der Hauptstrom weiterhin ungeniert durch die Anlage, weil diese blöden Kontakte da drinnen zusammenkleben.
Exakt. Das grüne oder rote Lämpchen lügt dich in dem Moment einfach an. Und genau an diesem Punkt kommen wir zum zweiten großen Fehlerbild, den Relaisausfällen und den defekten Verriegelungen. Sogenannte Interlocks.
Ah, die Interlocks, ja. Die erweitern dieses Problem ja noch massiv.
Genau. Bei großen Anlagen gibt es physikalische Blockaden, die verhindern sollen, dass ein Mensch Fehler macht.
Wie kann man sich das vorstellen?
Zum Beispiel gibt es da oft einen mechanischen Riegel, der verhindert, dass du einen bestimmten Leistungsschalter einfach so herausziehen kannst, solange der noch unter Strom steht.
Quasi eine eingebaute Kindersicherung für Ingenieure.
Ganz genau, eine Lebensversicherung. Wenn dieser Interlock-Mechanismus nun aber versagt, vielleicht nur, weil ein winziger Metallstift im Inneren abgenutzt oder abgebrochen ist, dann kann das System logisch absurde und echt lebensgefährliche Zustände einnehmen.
Puh, das ist ein fataler Bruch in der Vertrauenskette. Die Muskeln der Anlage sind gesund, aber das Sicherheitsnetz reißt. Wenn der mechanische Riegel dann nachgibt, zieht der Techniker vielleicht im völligen Glauben an die Sicherheit ein stromführendes Modul heraus.
Und dann haben wir eine absolute Katastrophe, ja.
Wahnsinn. Da drängt sich mir aber noch ein anderer Gedanke auf. Mechanik ist ja das eine. Die kann verschleißen oder verkleben, das kann man sich ja noch visuell vorstellen. Aber was ist mit den Fehlern, die man physisch am Anfang gar nicht mal greifen kann?
Du meinst die Fehler im Raum dazwischen?
Genau. Damit verlassen wir ja diese leisen mechanischen Fehler und kommen zu den Ausfallmodi, bei denen die Physik dann wirklich wild um sich schlägt. Ich spreche vom Isolationsversagen.
Oh ja. Isolationsversagen. Das ist der Bereich, in dem wir die Welt der Mechanik verlassen und richtig tief in die Hochspannungschemie eintauchen.
Erklär mal.
Eine Isolation in so einem großen Schaltschrank, das ist ja nicht einfach ein bisschen Plastikband um ein Kabel gewickelt. Das sind hochkomplexe Epoxidharze oder Gießharze. Die müssen extremen elektrischen Feldern standhalten.
Aber Isolationsmaterial ist halt auch nicht ewig stabil, ne?
Leider nein. Und hier kommen wir auf genau das zurück, was du in unserem anfänglichen Krankenhausszenario so schön beschrieben hast. Den unsichtbaren Blitz. In der Elektrotechnik nennen wir das Teilentladungen.
Teilentladungen, okay, das musst du mir genauer erklären. Ein Blitz sucht sich in der Natur doch eigentlich immer den schnellsten Weg zur Erde. Warum gibt es in der Isolierung einen Blitz, der nicht sofort zum Kurzschluss führt? Wie kann das ein schleichender Prozess sein?
Also, stell dir das Isolationsmaterial mal mikroskopisch vor. Bei der Herstellung von Kunststoffen oder diesen Harzen können sich winzige, mikroskopisch kleine Lufteinschlüsse bilden.
Also einfach kleine Bläschen im Material.
Genau, Bläschen. Und Luft hat nun mal eine viel, viel geringere elektrische Durchschlagsfestigkeit als dieses feste Epoxidharz außenrum.
Okay, das leuchtet ein.
Wenn die Anlage jetzt unter Hochspannung steht, dann baut sich ein massives elektrisches Feld auf. Und irgendwann ist die Spannung so hoch, dass die Luft in diesem winzigen Bläschen ionisiert und elektrisch durchbricht. Es blitzt also sprichwörtlich innerhalb dieser geschlossenen Blase.
Wahnsinn. Einfach ein winziges Gewitter im Mikrokosmos.
Ja, ein Gewitter im Harz. Das umgebende Material hält den Strom nach außen hin noch zurück. Deshalb gibt es da auch keinen sofortigen Kurzschluss, bei dem die Sicherung fliegt. Aber dieser winzige Blitz in der Blase, der hat Konsequenzen.
Welche denn?
Er erzeugt extreme lokale Hitze, er erzeugt UV-Strahlung und, was chemisch ganz entscheidend ist, er spaltet den Sauerstoff in dieser Luftblase, wodurch Ozon entsteht.
Ah, und Ozon ist chemisch extrem aggressiv. Das heißt doch, dieses Gas fängt dann an, den Kunststoff von innen heraus aufzufressen, oder?
Exakt. Weißt du, das ist wie so ein mikroskopischer Specht, der jahrelang von innen an der Rinde eines Baumes pickt.
Oh, das ist ein gutes Bild. Ein Specht im Kabel.
Genau. Zuerst passiert gar nichts. Aber mit jedem winzigen Blitz, mit jedem Milligramm Ozon, zerfrisst das Harz immer weiter.
Der Hohlraum wird allmählich größer und dadurch werden die Blitze stärker.
Ein Teufelskreis.
Total. Die Datenbasis aus der Instandhaltung zeigt das ganz klar. Eines Tages, vielleicht erst nach 5 oder 10 Jahren, ist das Isolationsmaterial so weit von innen ausgehöhlt, dass der nächste Blitz dann komplett durchschlägt.
Und der Baum bricht im Sturm ab.
Genau. Wir haben dann plötzlich einen massiven Kurzschluss oder einen Erdschluss.
Und das Geniale ist ja eigentlich, wir haben zwar nicht die Augen, um diese mikroskopischen Blitze zu sehen, aber unsere Sinne können die Symptome wahrnehmen, wenn wir nah genug dran sind.
Ja, tatsächlich.
In der Praxis beschreiben Techniker ja in den Quellen, dass sie diese Ausfallmodi riechen und sogar hören können. Ozon hat ja diesen ganz markanten, stechenden Geruch, weißt du, fast so wie nach einem extrem intensiven Sommergewitter.
Oder wie neben seinem richtig alten Laserdrucker im Büro.
Genau, dieser Druckergeruch. Und man kann das Knistern dieser Teilentladungen auch hören, wenn man am Schrank steht. Die Anlage kommuniziert ihr Leiden also buchstäblich mit uns Menschen.
Wenn man denn zuhört.
Aber was passiert, wenn man all diese Warnsignale übersieht? Wenn das Material dann letztendlich aufgibt, dann landen wir unweigerlich bei den Sammelschienenfehlern.
Richtig. Wenn die Isolation dann bricht oder die Verbindungen extrem heiß werden, greift eigentlich die nächste Schutzinstanz, die Sicherung.
Und das rettet dann die Anlage?
Naja, in der industriellen Praxis erleben wir da oft ein sehr gefährliches psychologisches Phänomen. Wenn eine Sicherung wiederholt auslöst, denken viele Bedienkräfte zuerst, diese Sicherung ist defekt, die ist einfach zu sensibel.
Oh nein.
Doch. Sie tauschen sie dann einfach aus oder überbrücken sie im allerschlimmsten Fall sogar.
Dabei ist die Sicherung doch gar nicht das Problem. Sie ist der einzige Teil des ganzen Systems, der noch seinen Job macht. Weißt du, wenn ich Fieber habe, dann werfe ich doch das Thermometer auch nicht weg und sage, das Thermometer ist kaputt, ich bin völlig gesund.
Ein sehr treffendes Bild. Wenn so eine schwere Industriesicherung ständig fliegt, dann bedeutet das fast immer, dass da im Hauptstrompfad, also direkt auf den Sammelschienen, gerade ein thermisches Durchgehen, ein sogenannter Thermal Runaway, stattfindet.
Also da schmilzt dann alles.
Verbindungen sind dann schon stark oxidiert, das Kupfer verfärbt sich schwarz, die Anschlüsse beginnen zu schmelzen, das ganze System wehrt sich massiv gegen die Energie, die es eigentlich transportieren soll.
Und wenn dann auch noch diese Verbindungen locker werden und der Strom nicht mehr schön durchs Kupfer, sondern durch die Luft fließt, dann begegnen wir dem Endgegner der Elektrotechnik.
Dem unkontrollierten Lichtbogen.
Genau.
Bei einem Lichtbogen, da verlassen wir den Bereich der normalen Reparatur und betreten echt den Bereich der absoluten Verstörung.
Was genau ist so ein Lichtbogen?
Ein Lichtbogen ist eigentlich nichts anderes als ein unkontrollierter Plasmastrahl. Die Temperaturen in seinem Zentrum können locker 10.000 bis 20.000 Grad Celsius erreichen.
Wahnsinn.
Das ist deutlich heißer als die Oberfläche der Sonne.
Okay, an diesem Punkt haben wir jetzt also echt die komplette Eskalationsstufe durchlaufen. Wir sind angefangen von leicht gestauchten Kupferkristallen, über diese mikroskopischen Verschweißungen und ozonfressende Spechte bis hin zu sonnengleichem Plasma.
Ein ziemlicher Ritt, ja.
Aber, und das ist jetzt der entscheidende Knick in unserer heutigen Analyse, all diese Fehlerbilder haben drastisch unterschiedliche Konsequenzen, je nachdem, auf welchem Spielfeld wir uns gerade bewegen.
Mhm.
Wir müssen nämlich über den sogenannten Spannungsgraben sprechen, den enormen Unterschied zwischen Niederspannung, also LV für Low Voltage, und der Mittelspannung, MV für Medium Voltage.
Oh ja, dieser Unterschied ändert nämlich buchstäblich die kompletten Spielregeln der Physik.
Erklär uns das mal kurz.
Wenn wir von Niederspannung sprechen, dann reden wir in der Industrie typischerweise so von 400 bis 1000 Volt. Mittelspannung hingegen, die bewegt sich in ganz anderen Bereichen, nämlich von 10.000 bis etwa 36.000 Volt.
Also eine ganz andere Liga.
Völlig andere Liga. Die Ausfallmodi, also verschleißende Kontakte oder nachlassende Isolationen, sind mechanisch oft genau die gleichen. Aber der Energieeintrag potenziert sich in der Mittelspannung dramatisch.
Lass uns das mal veranschaulichen. Wenn in einer 400-Volt-Niederspannungsanlage ein Lichtbogen durch so einen lockeren Kontakt entsteht, dann ist das schlimm. Es qualmt, Plastik schmilzt da weg, vielleicht fängt der Schrank sogar Feuer und die Maschine bleibt stehen. Das ist ein ernstes Problem, keine Frage.
Absolut.
Aber wenn exakt derselbe Fehler bei 20.000 Volt in der Mittelspannung passiert, das ist doch eine völlig andere Dimension.
Völlig richtig. In der Mittelspannung führt so ein Lichtbogen nicht nur einfach zu einem Feuer. Er vaporisiert das Kupfer.
Er vaporisiert es. Es verdampft.
Ja, und wenn Kupfer vom festen in den gasförmigen Zustand übergeht, dann dehnt es sich extrem rasant aus. Und zwar um etwa das 67.000-fache seines Volumens.
Warte mal kurz, das 67.000-fache, das ist ja keine elektrische Fehlfunktion mehr. Das ist doch dann einfach nur noch eine Bombe?
Es ist im Grunde eine gewaltige thermische und akustische Druckwelle. Ja? Wenn ein Lichtbogen in einer Mittelspannungsanlage zündet, explodiert das System sprichwörtlich.
Ach du meine Güte.
Die dicken Schranktüren können da aus den Angeln gerissen werden. Und jeder Techniker, der in diesem Moment zufällig davor steht, der ist in allerhöchster Lebensgefahr. Da geht es dann echt nicht mehr um Produktionsausfall, da geht es ums nackte Überleben.
Wahnsinn. Wenn ein Mittelspannungsfehler, also so eine massive Plasmaexplosion auslöst, dann schätze ich mal, da kann da nicht einfach ein Wartungstechniker mit einem Schraubenzieher hingehen, gemütlich die Tür aufmachen und schauen, ob da drinnen vielleicht ein Kabel ein bisschen heiß wird.
Auf gar keinen Fall. Das wäre tödlich.
Aber wie diagnostiziert man denn dann ein System, an das man sich eigentlich gar nicht nähern darf, solange es unter Spannung lebt?
Das ist genau das Problem, das die Ingenieure da lösen mussten. Bei Niederspannungsanlagen ist die Diagnostik ja oft relativ direkt. Man kann die Schränke einfach öffnen, man kann Sichtprüfungen machen oder man nutzt Thermografie.
Also mit so einer Wärmebildkamera.
Genau. Ein Techniker geht mit der Infrarotkamera vorbei und sieht, aha, diese Klemme hier ist 30 Grad wärmer als die daneben. Alles klar, die müssen wir mal nachziehen.
Und bei Mittelspannung?
Das ist da unmöglich. Die Bauteile sind hermetisch abgeriegelt. Sie sind oft in so ein isolierendes Schwefelhexafluoridgas eingekapselt, um eben genau jene Blitze, über die wir sprachen, zu verhindern.
Also da gibt es absolut nichts zu sehen.
Nichts, da ist alles komplett zu.
Man muss also sozusagen einen geschlossenen, stählernen Tresor überwachen, ohne jemals hineinzusehen.
Ja.
Wie macht man das? Sensoren von außen.
Ganz genau. Die Diagnostik wird hier gezwungenermaßen indirekt und extrem hochtechnologisch. Um unseren mikroskopischen Specht, also diese Teilentladungen da drinnen zu finden, nutzt man beispielsweise UHF-Sensoren, also Ultrahochfrequenzsensoren.
Was genau messen die dann?
Diese Sensoren messen die winzigen elektromagnetischen Wellen, die bei jedem noch so kleinen Durchschlag im Inneren der Blase entstehen. Die strahlen ja nach außen.
Ah, okay.
Oder man nutzt akustische Ultraschallsensoren. Die werden außen einfach auf das Gehäuse geklemmt und die können dieses hochfrequente Knistern durch den dicken Stahl hindurch hören. Wir überwachen diesen Tresor also nicht mehr mit unseren Augen, sondern mit Hightech-Stethoskopen.
Und das führt uns eigentlich zu einem scheinbaren Paradoxon, wenn es um die ganze Wartungsstrategie geht. Also man würde ja intuitiv denken, Mittelspannung ist viel, viel gefährlicher. Also fassen wir die auch viel öfter an und schrauben sie auf, um auf Nummer sicher zu gehen.
Das würde man denken, ja.
Aber in der Realität der Instandhaltung passiert oft genau das Gegenteil.
Ja, weil es einfach zu riskant ist. Niederspannungsverteilungen werden in Industrieanlagen oft viel häufiger händisch überprüft oder modifiziert. Da wird mal eine neue Maschine angeschlossen, da zieht mal jemand schnell ein Kabel nach. Die sind viel dynamischer.
Und die Mittelspannung?
Die Mittelspannungsanlagen sind das starre Rückgrat. Man schaltet sie extrem ungern ab, weil dann sofort die halbe Fabrik steht. Und genau hier vollzieht sich in der modernen Elektrotechnik aktuell der vielleicht größte Paradigmenwechsel überhaupt. Der Übergang von der zeitbasierten zur zustandsbasierten Instandhaltung.
Zustandsbasierte Instandhaltung. Das ist echt ein toller Begriff.
Früher kam der Prüfer einfach ganz stumpf einmal im Jahr vorbei. Der hat auf den Kalender geschaut, das System abgeschaltet und es gereinigt. Aber das Abschalten und Warten selbst birgt ja auch Risiken. Ein Werkzeug rutscht ab, Schmutz kommt ins sensible System.
Never touch a running system, sozusagen.
Genau das. Bei der zustandsbasierten Wartung packen wir die Anlage idealerweise gar nicht mehr an. Diese Sensoren, die wir erwähnt haben, liefern kontinuierlich rund um die Uhr Online-Diagnostikdaten.
Und solange sich da nichts meldet, bleibt alles zu.
Richtig. Solange die akustischen und elektromagnetischen Profile da im Normalbereich bleiben, wissen wir, dass der Zustand gut ist. Wir warten absolut nicht auf ein Datum im Kalender und wir warten schon gar nicht auf den Ausfall. Wir greifen wirklich nur dann ein, wenn die Sensoren eine minimale Veränderung registrieren.
Es ist eigentlich total faszinierend, weil diese kühle Ingenieurslogik der zustandsbasierten Instandhaltung, die lässt sich ja fast eins zu eins auf unser menschliches Verhalten übertragen.
Wie meinst du das?
Naja, niemand von uns wartet ja absichtlich auf den totalen Burnout, also den Lichtbogen im Gehirn sozusagen, um dann festzustellen, dass man vielleicht mal eine Pause gebraucht hätte.
Oh, das ist ein schöner Vergleich.
Und doch ignorieren wir oft unsere ganz eigenen Teilentladungen. Weißt du, den schlechten Schlaf, die Reizbarkeit, das ständige Gefühl der Erschöpfung.
Ja, das kenne ich.
Das sind ja alles mikroskopische Warnsignale, dass unser internes System gerade unter Hochspannung arbeitet. Und wer den Kalender ignoriert und stattdessen kontinuierlich auf seine eigenen, realen Zustandssignale achtet, der betreibt letztlich genau das, zustandsbasierte Instandhaltung für Körper und Geist.
Das stimmt absolut. Das ist echt der universelle Wert dieses Konzepts. Diese Ausfallmodi, die existieren in wirklich jedem System. Die Mechanik des Versagens, also dass kleine, völlig ignorierte Risse zu strukturellem Kollaps führen, das gilt für Epoxidharze ganz genauso wie für organisatorische Strukturen in einem großen Unternehmen. Wer lernt, die frühen Indikatoren systematisch zu messen, statt auf den lauten Knall zu warten, der behält die Kontrolle.
Ein großartiges Resümee. Lassen wir diese Expedition also noch mal ganz kurz Revue passieren. Wir haben entdeckt, wie ein simpler, unpräziser Knick im Kupferrohmaterial eine thermische Kettenreaktion auslösen kann.
Mhm.
Wir haben uns mikroskopisch verschweißte Schalter angesehen. Wir haben verstanden, warum ein winziges Luftbläschen im Plastik chemisch so aggressiv wie ein Specht Ozon erzeugt. Und wir standen gedanklich vor der absolut tödlichen Druckwelle von so einem Mittelspannungslichtbogen.
Das war eine Menge Holz heute.
Aber vor allem haben wir verstanden, Diagnostik bedeutet nicht nach Schuldigen zu suchen. Diagnostik bedeutet vielmehr, die Sprache eines komplexen Systems so gut zu lernen, dass man es heilen kann, lange bevor es stirbt.
Und wir haben gesehen, dass wir dafür vom bloßen Sehens zum Hören und zum elektromagnetischen Fühlen übergehen müssen. Vor allem dann, wenn dieses Thema einfach zu gefährlich für unsere begrenzten menschlichen Sinne werden.
Genau. Und an genau diesem Punkt, bevor wir dich heute entlassen, möchte ich dir als Hörer noch einen völlig neuen, echt weiterführenden Gedanken mitgeben. Etwas, das auf all dem aufbaut, was wir heute analysiert haben.
Da bin ich gespannt.
Stell dir noch einmal diesen stillen, geschlossenen Schaltschrank im Krankenhaus vor. Im Moment können Techniker da vielleicht noch nah herangehen und eventuell diesen Ozongeruch wahrnehmen oder das Knistern hören, um einen Ausfall im Niederspannungsbereich noch abzuwenden.
Ja.
Aber wir gehen ja aktuell mit riesigen Schritten in eine Zukunft, in der künstliche Intelligenz gigantische Mengen von solchen Echtzeitsensordaten auswertet. Maschinelles Lernen wird bald in der Lage sein, winzige thermische Abweichungen, mikroskopische Veränderungen in der Akustik oder im elektromagnetischen Feld in absoluten Sekundenbruchteilen zu analysieren.
Das ist die Entwicklung, absolut.
Und da frage ich mich, wird diese KI-Software den winzig kleinen, beginnenden mechanischen Abrieb in so einem Verriegelungsmechanismus irgendwann so unvorstellbar früh spüren, dass sie das fehlerhafte Bauteil vollautomatisch isoliert, also Jahre bevor überhaupt das allererste Ozonmolekül gebildet werden kann?
Das wäre der Wahnsinn.
Oder werden wir also eine Zukunft erleben, in der es das warnende Knistern und diesen Geruch von Gewitterluft in Fabriken schlichtweg gar nicht mehr geben wird, weil Systeme sich selbst heilen, bevor der physische Verfall überhaupt irgendwie bemerkbar wird?
Oder, und das ist vielleicht der düstere Gegenpol dazu,
ja.
Naja, werden wir Menschen mit all unseren sehr begrenzten Sinnen am Ende nicht doch immer die letzte analoge Verteidigungslinie bleiben müssen?
Guter Punkt. Denn was passiert, wenn die hochsensiblen KI-Sensoren selbst ihren eigenen Ausfallmodus erleben und die KI anfängt, uns alle blind anzulügen?
Genau. Wenn das grüne Lämpchen digital lügt.
Tja, ein Gedanke, den du gerne mit in deinen weiteren Tag nehmen kannst, wenn du das nächste Mal ganz banal einen Lichtschalter drückst. Es war echt großartig, diese unsichtbaren Mechanismen heute mit dir ans Licht zu holen. Danke, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst.
Es war mir wie immer eine Freude. Bleib wachsam, achte auf die frühen Signale, in der Technik wie auch im echten Leben. Und bis zum nächsten Mal.